Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up, Puff. Wir sind wieder da, Walter.
Ja, das sind wir.
Wie immer wollen wir uns mit einem wichtigen Thema beschäftigen.
Wir hatten ja schon einmal festgestellt, dass wir auch geistliche Themen ansprechen müssen. Wir können uns nicht nur mit Zeitgeschehen oder der Frage, wo wir stehen, beschäftigen, sondern wir müssen uns auch nach deren Auswirkungen auf uns fragen und welche Entscheidungen man persönlich treffen muss.
Ja, wir zeigen die Nachrichtenartikel, die es ziemlich häufig gibt, auch nur deshalb, um sie in einen geistlichen Bezug zu setzen.
Immer.
Denn darauf läuft es hinaus.
Es muss mit einer spirituellen Situation und einem spirituellen Konflikt verknüpft werden. Es heißt ja auch der große Kampf.
Es ist eine Auseinandersetzung um unser Denken.
Richtig.
Fangen wir also mit einem Gebet an. Unser himmlischer Vater, wir wissen, dass dieser Kampf um unser Denken tobt. Deshalb brauchen wir den Heiligen Geist, um unseren Verstand zu leiten. Wir bitten jetzt darum in Jesu Namen. Amen.
Amen. Ich weiß, dass dieses Thema auf vielen Ebenen große Bestürzung hervorruft. Wir nannten die heutige Folge Gerechtigkeit aus Glauben und gemeinsame Buße. Und das ist ein ganz, ganz heikles Thema. Es behandelt die Kirche als Ganzes. Also sollten wir vielleicht gleich zu Anfang eine Gegenerklärung abgeben? Wie verstehen wir die Kirche? Ich kann die Kirche nur in Übereinstimmung mit dem verstehen, was die Schrift über ihre Merkmale sagt. Wenn wir also in der Offenbarung lesen, greifen wir doch gleich zu Gottes Wort und lesen daraus. Wenn wir zur Offenbarung Kapitel 12 gehen, wird im 12. Kapitel der Offenbarung über die Frau, also die Kirche, gesprochen und darüber, wie der Herr sich 1260 Tage oder Jahre um sie kümmerte, während dieser Zeit der päpstlichen Unterdrückung. Dann gab es eine Situation, in der die Erde der Frau half, und sie gedieh. Sie blühte in den Gebieten auf, in denen die Länder nicht die Macht hatten, sie so zu unterdrücken, wie es der Fall war, als sie sich in den Ländern Europas befand. Aber mit dem Frieden kommt Selbstgefälligkeit und Bequemlichkeit. Und das ist doch immer ein Problem, stimmt's? Schließlich blieb noch ein Rest übrig. Und der Drachen war zornig auf diesen Überrest. Das ist schon nach den 1260 Tagen, also irgendwann nach 1798. Es musste eine Erweckung bezüglich der wahren biblischen Werte geben. Und der Drache wurde zornig über diese Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihren Samen. Es wird also einen Überrest geben, der hier in den letzten Tagen auftaucht. Er ist sehr gut definiert. Sie halten die Gebote Gottes und haben das Zeugnis Jesu.
Stimmt.
Dieser Überrest ist eine Kirche, weil sie eine Frau ist, die die Gebote Gottes hält. Die Bibel äußert sich ziemlich eindeutig. Wenn man sagt, dass man die Gebote hält und eines bricht, bricht man sie alle, richtig? Es gibt 10 Gebote und nicht 9.
Stimmt.
Sie sind immer noch so, wie Gott sie definierte und nicht, wozu sie der Thronräuber nach seinen Launen verändern möchte. Gut, wir haben also diese Merkmale. Wir wissen, wann sie entsteht, wir wissen, was sie tut und wir wissen, dass sie das Zeugnis Jesu hat. Wenn man zur Offenbarung Kapitel 19 geht, dann verstehen wir aus der Beschreibung des Engels in Vers 10, als Johannes dem Engel zu Füßen fällt, um ihn anzubeten, und er sprach zu mir: Sieh dich vor, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Dieser Überrest hat also den Geist der Weissagung. Mit anderen Worten, die Gabe der Prophetie, um sie durch die Wirren dieser Welt zu leiten.
Dieser Vers sagt nicht, dass sie nur an den Geist der Weissagung glauben, der sich in der Bibel befindet.
Richtig. Der Geist der Weissagung bezieht sich auf die prophetischen Äußerungen durch die Zeitalter hindurch, aber dieser Überrest hat ganz konkret den Geist der Weissagung. Sie haben auch eine ganz spezielle Botschaft, die man in Offenbarung Kapitel 14 findet. In Offenbarung Kapitel 10 wird uns gesagt, dass abermals geweissagt werden muss. Und dann wird uns ziemlich deutlich gesagt, was abermals geweissagt werden muss. Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium. Das heißt, das unveränderliche Evangelium, das nicht verändert, manipuliert und aus seinem Platz gerissen wurde. Zu verkündigen denen, die auf der Erde wohnen. Es muss eine universale Botschaft sein, denn sie wird jeder Nation und jedem Volksstamm und jeder Sprache zu jedem Volk gegeben. Wir müssen also eine Kirche finden, die die Gebote Gottes lehrt, die das Zeugnis Jesu oder den Geist der Weissagung hat, die auch eine universale Kirche ist und die die Botschaft der drei Engel predigt. Man kann an allen Ecken und Enden suchen. Es gibt nur eine.
Ja, nur eine.
Es gibt nur eine. Das ist der Grund, warum ich ein Siebenten-Tags-Adventist bin. Ich vermute, dass das auch der Grund ist, warum du einer bist, stimmt's?
Ja.
Nicht, weil wir von ihrer Schönheit so angezogen waren, sondern weil wir uns von den biblischen Aussagen dazu genötigt sahen, dass es so richtig ist. Der Herr hat also eine Kirche. Er hat eine weltweite Kirche. Er hat eine Kirche, die international vertreten ist, die die Gebote Gottes hält und die am Zeugnis festhält, dass der Geist der Weissagung ist, den sie haben. Heißt das jetzt, dass jeder in der Kirche auf der gleichen Wellenlänge ist?
Nein.
Nein. Weil wir in der gleichen Bibel lesen, dass der Weizen und das Unkraut miteinander bis zur Ernte wachsen. Wer hat denn das Unkraut gesät?
Satan.
Satan säte das Unkraut. Der Taumelolch sieht genau wie das echte aus, bis die Körner sich entwickeln. Dann kann man sie unterscheiden. An den Früchten sollt ihr
sie erkennen.
Sie erkennen. Leider befinden wir uns in einer Situation, wo wir nicht weglaufen können, denn das ist dieser Überrest. Und sein Zustand ist ebenfalls im Buch Offenbarung beschrieben. Es ist der Laodicea-Zustand. Das bedeutet, dass sie meinen, dass sie reich sind, weil sie so viel Wissen über die Schrift haben. Gott hat sie über alle Maßen gesegnet, aber genau genommen sind sie geistlich blind, nackt.
Und elend.
Ja, elend. Sie brauchen Augensalbe, damit sie sehen können. Und ihnen wird geraten, im Feuer geläutertes Gold zu kaufen. Das heißt, dass sie einen Charakter entwickeln müssen, der mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Der einzige Weg, um einen solchen Charakter zu entwickeln, besteht darin, sich die Gerechtigkeit Christi zu eigen zu machen. Die Gerechtigkeit Christi ist absolut wichtig. Man kann sie sich nur durch Glauben zu eigen machen.
Ganz genau.
Was ist Gerechtigkeit aus Glauben? Denn es gibt eine Rechtfertigung aus Glauben. Aber Gerechtigkeit aus Glauben ist mehr als nur die Rechtfertigung aus Glauben. Rechtfertigung aus Glauben ist ein juristischer Erlass, dass du mit dem Kleid der Gerechtigkeit bekleidet wurdest. Das wird dir zugerechnet, obwohl du es nicht verdienst. Aber die verliehene Gerechtigkeit muss man sich auch durch Glauben aneignen. Das heißt, dass man die Tür auftun muss. Man muss die Erlaubnis geben, dass Christus in unser Herz kommt, die Schlacke durch das läuternde Feuer entfernt und das steinerne Herz zu einem fleischernen Herzen umwandelt. Die Gerechtigkeit aus Glauben umfasst also sowohl die Rechtfertigung aus Glauben als auch die Heiligung. Aber man muss es sich durch Glauben aneignen. Wie wissen wir denn, wenn wir jemanden sehen, ob er mit der Gerechtigkeit Christi eingekleidet wurde?
Seine Früchte werden es dir sagen.
An den Früchten. Das ist der einzige Weg, wie man das tun kann. Mit diesem Hintergrund, lass uns feststellen, dass Gott ein Volk hat. Gott hat ein Volk, das die Gebote Gottes hält. Gott hat ein Volk, das am Zeugnis festhält. Und Gott hat ein Volk, das willig ist, seinen Kopf hinzuhalten, um die Drei-Engels-Botschaft entgegen landläufiger Meinung zu predigen.
Ja.
Das war's. In derselben Kirche gibt es viele, die viel lieber auf die Bremse treten würden und sagen, oh, lass uns das nicht tun, das war schon immer so. Die Geschichte Israels sagt uns, wovor wir uns hüten sollten. Es wird Ahabs geben. Es wird Isabels geben, die in der Kirche sehr aktiv sind, um Leute zur Sonnenanbetung zu führen. Und leider gibt es zu jedem Produkt auch einen Abnehmer.
Ja.
Es gibt Abnehmer für babylonische Lehren innerhalb unserer Kirche. Wenn man dann treue Zeugen hat, die dagegen standhalten, wird es zu Zusammenstößen kommen, wenn das Denken aufeinanderprallt. Das kann schon mal ziemlich lautstark werden. Und sie können sogar ziemlich unangenehm werden.
Ja.
Dann wird es Ausgrenzen und ein an den Rand drängen geben und Beschimpfungen. Einer der beliebtesten ist Verschwörungstheoretiker, alles Mögliche. Also Beschimpfungen ist eine der Waffen Satans.
Ja, es ist eine der Früchte.
Ja, es ist eine der Früchte. Wir müssen sehr auf der Hut sein. Aber die Kirche ist der Augapfel Gottes. Und innerhalb dieses Körpers wird man diese Vielfalt an Fischen haben. Wenn nun diese Fische eines Tages aussortiert werden, werden einige behalten und andere verworfen. Diese Sache der Umkehr als Gemeinschaft. Wird es je eine Zeit geben, in der es in der ganzen Gemeinde Übereinstimmung gibt?
Wir werden sehen.
Das müssen wir studieren. Das müssen wir uns doch ansehen. Das war jetzt unser Disclaimer zum Start. Ich gehöre zu dieser Kirche, weil ich glaube, dass es biblisch ist. Sie hat, wie ich glaube, die richtige Botschaft. Und ich glaube, dass sie der Schmelztiegel ist, in dem die Läuterung stattfindet.
Dort sind
die Steine.
Dort wird das ganze schmutzige Zeug abgehobelt.
Okay, wir werden die rauen Kanten los. Ja, manchmal wird es ziemlich schmerzhaft und man denkt sich, sollte ich weglaufen? Aber weißt du, die Jünger waren auch einmal damit konfrontiert, als so viele Jesus den Rücken kehrten. Jesus kam zu ihnen, sah sie an und fragte, wollt ihr auch gehen?
Ja.
Und Petrus antwortete, wohin sollten wir sonst gehen, Herr? Du hast Worte des ewigen Lebens. Man kann nirgendwo anders hingehen.
Stimmt.
Okay, lass uns gleich eintauchen. Es gab eine Zeit in der Geschichte dieser Kirche, als sie so weit angewachsen war, dass sie immer mehr gedieh. Und die Botschaft, die hinausging, besonders die Gesundheitsbotschaft und all das Gunst fand, sogar von prominenten Leuten aus der Welt. Diese Kirche wurde mit einer Gesundheitsbotschaft gesegnet. Krankenhäuser wurden erbaut und Sanitarien. Und sogar die großen Spitzenpolitiker dieser Welt wandten sich an diese Einrichtungen, um Erleichterung von ihren Krankheiten zu finden. Mit dem Wohlstand kommt immer die große Gefahr, dass der Feind sein Messer genau da hineinbekommt, stimmt's? Und das passierte mit Kellogg. einer der brillantesten Ärzte, die jemals Teil dieser Kirche waren. Sein Einfluss war einfach enorm. Dann schrieb er ein Buch mit dem Titel The Living Temple, in dem er im Grunde anfing, ihre Größe zu erhöhen und pantheistische Ideen schlichen sich hinein. Wir lesen in Letters and Manuscripts das Folgende. Ich las Living Temple nicht, obwohl ich es in meiner Bibliothek hatte. Schließlich sagte mein Sohn zu mir, Mutter, du solltest zumindest einige Teile des Buches lesen, damit du sehen kannst, ob sie mit dem Licht übereinstimmt, das Gott dir gegeben hat. Er setzte sich neben mich und wir lasen die Abschnitte, die er meinte. Als wir damit aufgehört hatten, wandte ich mich ihm zu und sagte, das sind genau die Ansichten, gegen die ich ganz am Anfang meines öffentlichen Wirkes unbedingt Warnungen aussprechen sollte. Als ich den Staat Maine zum ersten Mal verließ, sollte es nach Vermont und Massachusetts gehen, um dort ein Zeugnis gegen diese Ansichten abzulegen. Living Temple enthält das Alpha dieser Theorien. Das Omega würde nach einer kleinen Weile folgen. Ich zittere um unser Volk. Diese schönen Darstellungen sind der Verführung ähnlich, die der Feind in Eden zu Adam und Eva brachte. Die Formulierung, ich zitiere, sagt uns, dass das eine sehr ernste Angelegenheit ist und dass viele von einigen dieser Ansichten verführt werden. Sie kommen von der Schlange.
Ja, und sie haben einen wunderschönen Anschein.
Ja, sie scheinen wunderschön zu sein, denn sie heben das Ego.
Ja.
Wir wissen, dass die Welt aus eigener Weisheit kein korrektes Verständnis des wahren und lebendigen Gottes erlangen kann. Als Christus auf die Welt kam, indem er seine Göttlichkeit mit Menschsein bedeckte, zeigte sich in der Behandlung, die er von den höchsten Autoritäten einer Nation erhielt, die Bekannte, Gott zu kennen, in vollem Umfang die Stärke menschlicher Vernunft und Weisheit. Also Martin, was wir hier lesen, bedeutet, dass menschliche Weisheit und menschliche Vernunft über das »So spricht der Herr« gesetzt werden wird.
So ist es.
Wir hatten viele Sendungen, in denen wir das jesuitische Denken besprachen. Reason informed by faith. Was die Jesuiten über die Vernunft sagen, wie sie das Wort Gottes verdrängt. In Wirklichkeit verneinen sie durch ihre Vernunft das Wort Gottes völlig. Ihr Herz konnte durch seine Art und seine Taten keine korrekten Ansichten über Gott bilden. Eine neue Offenbarung kam durch Jesus Christus, der den Vater repräsentierte. Er erklärte ihn der Welt, indem er sein Gesetz, jede Vorschrift davon, als Mensch auslebte. Das ist sehr wichtig. Er brach keine einzige Vorschrift, weder nach dem Buchstaben noch nach dem Geist.
Genau, er machte diesbezüglich keinen Fehler.
Nein. Und durch Glauben an Jesus Christus machte er es den Menschen möglich, dieses Gesetz auszuleben. Wenn der Mensch die Gerechtigkeit Christi annimmt, ist er Teilhaber der göttlichen Natur. Er kann die Gebote halten und das Gesetz Gottes wie seinen Augapfel ausleben. Also Martin, wer in der Kirche repräsentiert den Augapfel Gottes?
All die Menschen, die die Gebote Gottes halten und gemäß dem Gesetz leben.
Okay. Kannst du das in deiner eigenen Kraft?
Nein.
Nein, du musst dir die Gerechtigkeit Christi zu eigen machen, richtig?
Nichts, was du tun kannst, kann das tun.
Das ist also ein göttliches Eingreifen in der Menschheit. Und nur durch dieses göttliche Eingreifen wirst du fähig, das auszuführen, richtig? Lass es uns noch einmal lesen. Wenn der Mensch die Gerechtigkeit Christi annimmt, ist er Teilhaber der göttlichen Natur. Er kann die Gebote halten und das Gesetz Gottes wie seinen Augapfel ausleben. Das ist die Kurzfassung. Im Buch Evangelism lesen wir diese wichtige Aussage. Wie weiß ich denn, Martin, dass jemand sich die Gerechtigkeit Christi zu eigen gemacht hat?
Das wird sich wieder durch seine Früchte zeigen.
Okay, lass es uns lesen. Einige haben mir geschrieben und gefragt, ob die Botschaft von der Rechtfertigung durch Glauben die dritte Engelsbotschaft ist. Und ich habe geantwortet, es ist die dritte Engelsbotschaft in Wahrheit. Nun warnt der dritte Engel davor, das Mahlzeichen anzunehmen, dass das Mahlzeichen der Autorität eines antichristlichen Systems ist. Anders gesagt, wie beweist du, dass du das Recht hast, etwas über das hinaus, was die Schrift sagt, anzuordnen? Die römisch-katholische Kirche sagt, der Beweis liegt in der Tatsache, dass wir den Sabbat zum Sonntag verändert haben. Das gibt uns diese Autorität und beweist, dass wir diese Autorität haben. Denn wir haben es getan und die ganze zivilisierte Welt folgt dem, was wir sagen. Das ist in höchstem Grade arrogant, aber nichtsdestotrotz sagen sie genau das.
Ja, und im Grunde ist es einfach, wenn man es logisch betrachtet. Wenn man zu jemandem kommt und er sagt, mach das, weil ich es sage, tust du es und anerkennst damit, dass er die Autorität hat, dir zu sagen, was du
Richtig.
Zu tun hast.
Der andere Punkt ist natürlich, dass man es wegen des Zwanges dieser Macht tut. Aber das ist nicht das, was Gott möchte. Er möchte, dass du ihm die Erlaubnis gibst, in dir die Gerechtigkeit Christi zu bewirken, richtig?
Ja.
Es gibt also einen Unterschied. Das eine ist eine Form von Unterordnung und das andere ist eine Form von Arroganz und Selbsterhöhung.
Das eine ist Gehorsam und das andere ein Mitlaufen.
Mit dem Strom. Im Kern der Sache geht es also sehr wohl um Gerechtigkeit aus Glauben. Warum halte ich die Gebote? Weil ich Glauben habe, dass Jesus das, was verloren war, zu etwas verändern kann, was auf ewig in der Gegenwart Gottes sein kann.
Ja.
Okay.
Das ist schön ausgedrückt.
Was macht Gerechtigkeit aus dem Glauben? Es zeigt einen erhöhten Heiland. Diese Botschaft sollte der Welt den erhöhten Heiland noch hervorgehobener bringen. Das Opfer für die Sünden der ganzen Welt. Es stellt die Rechtfertigung aus dem Glauben durch den Glauben an den Bürgen dar. Es besteht kein Zweifel daran. Sie lädt die Menschen ein, die Gerechtigkeit Christi zu erhalten, die sich im Gehorsam gegen alle Gebote Gottes offenbar macht. Das ist wunderschön. Wie weiß ich, dass jemand wirklich die Gerechtigkeit Christi zu eigen gemacht hat?
Er hält die Gebote Gottes.
Ja, sie macht sich durch diesen Gehorsam fest. Denn wer bewirkt denn diesen Gehorsam in dieser Person?
Christus.
Ja, Christus. Es bedeutet, dass du dich ihm untergeordnet hast und dich entschieden hast, seinem Weg, anstatt des Weges der Welt zu folgen.
Das stimmt.
Es beweist also, dass du dir diese Gerechtigkeit zu eigen gemacht hast. Wir dürfen diese Aussage nicht vergessen, denn das wird eine sehr wichtige Aussage bei diesem Gespräch. Wie weiß ich, dass jemand oder wenn du so willst, eine Organisation sich die Gerechtigkeit Christi zu eigen gemacht hat? Es wird sich im Gehorsam gegen die Gebote Gottes offenbaren. Martin, gilt das nur für 10 kleine Gebote oder sind die 10 Gebote so breit angelegt, dass sie die ganze moralische Angelegenheit der Menschheit einschließen?
Es muss alles einschließen.
Es ist vollständig, denn er fügte nichts mehr hinzu.
Ja, und nichts davon kann weggenommen werden.
Viele hatten Jesus aus dem Blick verloren. Sie mussten ihre Augen auf seine göttliche Person, seine Verdienste und seine unveränderte Liebe zur Menschenfamilie richten. Alle Macht ist in seine Hände gegeben, sodass er reiche Gaben an die Menschen austeilen kann. Und das unbezahlbare Geschenk seiner eigenen Gerechtigkeit an den hilflosen Menschen verleiht. Das ist die Botschaft, die auf den Befehl Gottes der Welt gegeben werden soll. Es ist die dritte Engelsbotschaft, die mit einer lauten Stimme verkündigt werden soll und mit dem Ausgießen seines Heiligen Geistes in großem Maße begleitet wird. Diese Ausgießung des Heiligen Geistes, der Spätregen, auf den wir warten, hat also mit der Gerechtigkeit Christi zu tun.
Ja.
Wer wird nun diese Botschaft weitergeben?
Die Menschen, die die Gebote halten.
Jene, die sich der Gerechtigkeit angeeignet haben, sind die einzigen, die diese Gerechtigkeit verkündigen können.
Ganz genau.
Wie weißt du, dass sie sich diese Gerechtigkeit angeeignet haben?
Durch ihr Halten der Gebote.
Richtig. Wieder einmal. Es ist ein Argument, das nicht widerlegt werden kann.
be refuted.
So und nicht anders. Wenn wir wissen wollen, ob wir mit Gott übereinstimmen oder nicht, müssen wir uns diese Sache ansehen und die Früchte werden es uns sagen. Hier ist eine andere Aussage aus Glaube und Werke. Durch einen lebendigen Glauben, durch ernstes Gebet zu Gott und indem wir uns auf Christi Verdiensten verlassen, werden wir mit seiner Gerechtigkeit bekleidet und sind dann gerettet. Noch einmal, es ist eine Abhängigkeit. Das heißt, dass das menschliche Instrument sich in eine untergeordnete Position begeben muss. Dabei anerkennen, dass wir in unserer eigenen Stärke unfähig sind und sich die Stärke Jesu Christi zu eigen machen.
Ja.
Und er wird es in dir bewirken. Unsere Aufgabe ist es, zu sterben.
Ja, täglich.
Täglich. Oh ja, sagen manche, wir werden gerettet, indem wir nichts tun. Ich bin tatsächlich gerettet. Ich brauche das Gesetz Gottes nicht zu halten. Ich bin durch die Gerechtigkeit Christi gerettet. Christus kam in unsere Welt, um alle Menschen zur Loyalität gegenüber Gott zurückzuführen. Die Auffassung, wir könnten Gottes Gesetz brechen, weil Christus es erfüllt habe, führt zum Tode. Denn wir sind genauso Gesetzesbrecher wie jeder andere Mensch auch. Worum geht es denn? Darum zu hören und zu erkennen, dass du mit der Gerechtigkeit Christi, die du durch den Glauben annimmst, eine Gerechtigkeit, die dir durch seine Bemühungen und seine göttliche Macht bereitgestellt wurde, die Gebote Gottes halten kannst. Nur für den Fall, dass wir denken sollten, etwas ganz Großartiges zu sein. Es ist also eine Angelegenheit, bei der man sich die Gerechtigkeit Christi zu eigen machen muss. Denn selbst ist man nicht dazu fähig. Dann wird man an der Frucht sehen, ob man sie sich tatsächlich angeeignet hat oder nicht. Ergibt das Sinn?
Ja, definitiv. Es ist eine logische Schlussfolgerung. Es muss so sein.
Ja, es muss so sein. Okay, lass uns diesen Weg weiterverfolgen. Ein Zitat aus God's Remnant Church, Seite 62. Wir sollen fest wie ein Fels zu den Prinzipien des Wortes Gottes stehen und uns dabei daran erinnern, dass Gott mit uns ist, um uns die Kraft zu geben, jeder neuen Erfahrung zu begegnen. Lasst uns in unserem Leben immer die Prinzipien der Gerechtigkeit beibehalten, dass wir von Stärke zu Stärke im Namen des Herrn voranschreiten mögen. Wir sollen den Glauben sehr heilig halten, der von unserer ersten Erfahrung an bis zur heutigen Zeit durch die Unterweisung und Bestätigung des Heiligen Geistes bekräftigt wurde. Martin, das hat mit dem Geist der Weissagung zu tun.
Ja, es ist nicht nur für das 19. Jahrhundert geschrieben.
Richtig. Wir sollen das Wirken als sehr kostbar wertschätzen, das der Herr durch sein Volk fortsetzt, das die Gebote hält. Und das mit fortschreitender Zeit durch die Kraft seiner Gnade stärker und wirksamer wird. Der Feind strebt danach, das Urteilsvermögen von Gottes Volk zu verdunkeln und deren Wirksamkeit zu schwächen. Aber wenn sie arbeiten, wie Gottes Geist sie führt, wird er die Türen für Gelegenheiten vor ihnen für das Werk auftun, die Trümmer der Vorzeit wieder aufzubauen. Ihre Erfahrung wird die beständigen Wachstums sein, bis der Herr vom Himmel mit Kraft und großer Herrlichkeit herabkommt, um sein Siegel des finalen Triumphs auf seine Treuen zu setzen. Das wird also eine Schlacht und ein Marsch bis zu den allerletzten Tagen sein. Satan wird versuchen, Türen zu schließen, und Gott wird Türen öffnen, wenn wir treu sind. Selected Messages, Band 2. Abfall vom Glauben beginnt immer ganz klein, indem man in scheinbar nebensächlichen Dingen Gottes Willen missachtet. Aber auch das macht vor Gott schuldig und führt auf einen verhängnisvollen Weg, es sei denn, dass man seine Schuld bereut und sich von der Sünde abwendet. Das ist eine Warnung.
Ja, das ist eine Warnung und lässt daran denken, dass man manchmal, wenn man nicht den Weg einschlagen will, von dem wir gerade gelesen hatten, anfängt, sich dafür Ausreden auszudenken, wenn man diese Dinge nicht überwinden kann.
Richtig, aber wir müssen das auch mit anderen Aussagen ausgleichen.
Ja.
Es gibt ein wunderschönes Zitat, das besagt, dass es nicht die gelegentliche gute Tat ist oder das gelegentliche Vergehen, die darüber entscheidet, wie wir zu Gott stehen. sondern es ist der Trend im eigenen Leben.
Ja.
Ja, es wird Zeiten geben, in denen wir stolpern und wir werden oft zu Jesu Füßen kommen müssen, um unsere Fehler und Unzugänglichkeiten zu bekennen, aber unser Trend sollte in eine bestimmte Richtung gehen.
Zu diesem Ziel hinstreben.
Lasst uns darauf achten, dass sich in der Gemeinde Unmoral und Sünde nicht festsetzen können. Wenn wir der Sünde in unseren Reihen freien Lauf lassen, wir, die wir in Anspruch nehmen, die moralische Standarte der Gerechtigkeit hochzuhalten, dann können wir nicht erwarten, dass Gott sich auf unsere Seite stellt und uns als Volk rettet, das Gerechtigkeit übte. Wenn wir als Volk nicht im Glauben stehen und nur mit der Feder und der Stimme die Gebote Gottes vertreten, statt jedes einzelne halten und dabei nicht eine einzige Vorschrift bewusst verletzen, dann wird die Schwäche und Ruin über uns kommen. Das ist ein Werk, das wir uns in jeder unserer Gemeinden widmen müssen. Jedermann muss ein Christ sein. Das sieht nach einem Krieg für jeden Einzelnen aus. Ob wir jemals den Körper der ganzen Gemeinschaft in diese Richtung bewegen werden, ist eher eine unwahrscheinliche Erwartung für die nahe Zukunft. Keine so heilige Wahrheit wurde jemals Sterblichen auf Erden anvertraut wie uns. Doch als Volk waren wir nicht treu zu dem uns Anvertrauten. Unsere Früchte bezeugten, dass unser Glaube schwach und unwirksam ist, unfähig, um Gottes Pläne auszuführen. Unsere untreuen Sabbathalter sind die schlimmsten Feinde, die die Wahrheit haben kann. Das ist eine gewaltige Aussage. Es liegt Kraft in der Wahrheit und sie wird eine gründliche Reformation im Leben derer bewirken, bei denen die Wahrheit das Herz ergriffen hat. Viele haben die Wahrheit erfasst, aber die Wahrheit hat sie nicht erfasst. Haben wir eine Situation in der Kirche, bei der wir diesen Konflikt bis zum Ende der Zeit auszusitzen haben?
Ja, und ich denke, dass es auch eskalieren wird und ein bisschen hitzig, noch hitziger wird.
Was ist also das größte Problem? Das größte Problem sind untreue Sabbathalter, denn sie werden die schlimmsten Feinde von Gottes Volk.
Sie verkünden mit ihrem Mund, doch ihre Früchte und Taten sagen das Gegenteil.
Ja, sie nehmen die Schrift und werden sagen, das ist inspiriert und das ist nicht inspiriert. Sie werden die Zeugnisse nehmen und sagen, ach, das ist nur ein Brief und das ist jenes. Während sie eindeutig feststellt, dass auch wenn es nur ein Brief ist, sie ihn unter Inspiration schrieb. Könnten wir das Gleiche mit der Bibel machen? Wie wäre es denn mit Briefen des Johannes, die er an Einzelpersonen schrieb? Sollten sie in der Bibel stehen?
Das machen die Gelehrten der höheren Bibelkritik.
Und das ständig?
Ja, andauernd.
Haben wir Gelehrte der höheren Bibelkritik in unseren Reihen?
Ja.
Einige von ihnen haben an prominenten Einrichtungen, wie beispielsweise Yale oder an anderen Einrichtungen studiert. Und sie werden so weise, dass sie mehr wissen als die Schrift. Sie wissen, welche Teile inspiriert sind und welche Teile von Ignoranten geschrieben wurden. Doch die Bibel sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich.
So ist es, alle Schrift.
Genau, alle Schrift.
Nochmals, wenn solche Menschen da sind oder man sie sich ansieht, wie wir es gerade gelesen haben, wenn man es mit der Bibel vergleicht, was ist mit ihren Früchten?
Sie werden es dir sagen.
Sie werden es dir sagen.
Okay, wir werden also diesen Konflikt haben. Wir werden Auseinandersetzungen in der Gemeinde haben und niemals an diesen Punkt gelangen, an dem all das Unkraut sich in Weizen verwandelt, richtig? Denn das ist nicht biblisch. Lass uns Letters and Manuscripts weiterlesen.
Letters and Manuscripts.
Siebenten-Tags-Adventisten gehen mit bedeutsamen Wahrheiten um. Schon vor mehr als 40 Jahren gab der Herr uns besonderes Licht zur Gesundheitsreform. Aber wie wandeln wir in diesem Licht? Wie viele haben sich geweigert, in Übereinstimmung in den Ratschlägen Gottes zu leben? Wir als Volk haben keinen geistlichen Fortschritt gemacht, der im Verhältnis zur erhaltenen Licht steht. Es ist unsere Pflicht, die Prinzipien der Gesundheitsreform zu verstehen und zu respektieren.
Das ist in unserer Zeit mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger als zu jener Zeit.
Ja, ganz besonders in der Zeit, in der wir jetzt leben, ist es sehr wichtig, dass wir Entscheidungen treffen, die mit der Gerechtigkeit Christi übereinstimmen. Das bedeutet, Christus, der in dir wirkt, die Hoffnung der Herrlichkeit. Nicht du, der für dich selbst bestimmt, was richtig oder falsch ist. Oder vielleicht noch für jemand anderen bestimmst, was richtig oder falsch ist und ihn dabei noch nötigst, etwas an deinen x-beliebigen Launen zu tun.
Ja, bis dahin, wenn man durch sein Gewissen die Bestätigung von Gott erhalten hat, gegen das Gewissen zu gehen.
Das wäre eine gefährliche Sache. Bezüglich der Mäßigkeit sollten wir allen anderen Menschen voraus sein. Und doch gibt es unter uns wohlunterrichtete Glieder unserer Kirche und sogar Verkündiger des Evangeliums, die nur wenig Respekt vor dem Licht haben, das Gott diesbezüglich gegeben hat. Sie essen, wie es ihnen gefällt, und arbeiten, wie es ihnen gefällt. Und das Resultat wird sicher in einer minderwertigen Erfahrung im geistlichen Leben erfolgen. Wir können das ebenfalls erwarten, Martin. Sollte uns das entmutigen?
Nein.
Nein.
Es ist schon einfach, entmutigt zu werden.
Aber wir können uns den Luxus, entmutigt zu werden, nicht leisten.
Nein.
Wenn wir zurückgehen zur Erfahrung von 1888, als der Spätregen auf Gottes Volk ausgegossen werden sollte und Unglauben eine Situation schuf, in der schließlich der Geist Gottes zurückgehalten wurde, so gingen wir zurück in die Wüste, wo wir jetzt schon eine sehr, sehr lange Zeit sind. Nun, ich denke, dass die geschichtlichen Ereignisse, die nicht aufgehalten werden können, uns an einen Punkt bringen werden, an dem die Ausgießung des Heiligen Geistes wieder in den Vordergrund tritt. Wer wird den Spätregen erhalten? Manche Menschen warten darauf, dass die Kirche als Gemeinschaft bereit wird, ihn zu erhalten. Ich habe das schreckliche Gefühl in meinem Magen, dass wir vergeblich darauf warten, dass das geschieht. Aber es gibt Menschen in der Kirche, und zwar von der höchsten Ebene bis hinunter zur untersten Ebene, die sehr wohl den Spätregen empfangen werden. Lass uns sehen, was 1901 bei der Vollversammlung der Generalkonferenz geschah. Ich verspüre ein besonderes Interesse an den Bewegungen und Entscheidungen, die bei dieser Konferenz bezüglich der Dinge gemacht werden. Denn in der Versammlung von 1888 fingen sie an, sich diese Botschaft von der Gerechtigkeit im Glauben zu eigen zu machen. Doch dann verkümmerte es. Es war eine Gelegenheit bei dieser Versammlung, die schon vor Jahren hätten erfolgen sollen. Ganz besonders vor 10 Jahren, als wir in der Konferenz versammelt waren und der Geist der Kraft Gottes in unser Treffen kam und bezeugte, dass Gott bereit war, für sein Volk zu wirken, wenn sie einsatzfähig werden würden. Die Geschwister stimmten dem von Gott gegebenen Licht zu. Aber es gab jene, die mit unseren Einrichtungen in Verbindung standen, besonders mit dem Büro des Review and Herald und der Konferenz, die Elemente des Unglaubens hereinbrachten, sodass nicht nach dem gegebenen Licht gehandelt wurde. Es wurde zwar zugestimmt, aber es wurde keine besondere Veränderung gemacht, um einen solchen Zustand der Dinge herbeizuführen, dass die Kraft Gottes unter seinem Volk offenbart werden konnte. Weißt du, Martin, wenn du einer Sache zustimmst, dann gibst du doch zu, dass es das Richtige ist, oder?
Ja.
Und es dann aber nicht machst, dann gibt es keine Frucht.
Ja.
Das ist wie bei Menschen, die sagen, ich weiß, dass die Gesundheitsreform richtig ist, aber ich brauche noch Zeit, um zu essen und zu trinken, was ich will, bis ich irgendwann einmal überzeugt bin. Aber wenn du doch weißt, dass es richtig ist, solltest du schon überzeugt sein.
Es läuft wieder auf eines heraus. Denk dir keine Entschuldigungen aus, sondern arbeite lieber an der Situation.
Sie stimmten zu. Ja, es ist richtig, aber...
Die Bibel hat ein Beispiel dafür. Der Sohn. Es wäre besser gewesen zu sagen, nein, das mache ich nicht, und es dann doch zu tun, als jemand, der Ja sagt und es nicht tut.
Richtig. Es ist nicht so, dass derjenige, der sagte, ich mache es nicht, dafür Lorbeeren bekommen sollte. Aber die Tatsache, dass er es doch tat, ist zumindest erfreulich. Das Licht, das mir gegeben wurde, war, dass diese Völker höher als jedes andere Volk auf dem ganzen Angesicht der Erde stehen sollte. Dass sie ein treues Volk sein sollten. Ein Volk, das die Wahrheit richtig darstellen würde. Die heilige Kraft der Wahrheit, die sich in ihrem Leben offenbarte, sollte sie von der Welt unterscheiden. Sie sollten in moralischer Würde stehen und so eine enge Verbindung mit dem Himmel haben, dass der Herr, der Gott Israels, ihnen einen Platz auf der Erde geben kann. Jahr für Jahr wurde die gleiche Beteuerung abgegeben. Aber die Prinzipien, die ein Volk erhöhen, wurden nicht in die Arbeit eingeflochten. Gott gab ihnen eindeutiges Licht bezüglich dem, was sie tun sollten und was sie nicht tun sollten. Aber sie verließen jenes Licht, und es ist für mich ein Wunder, dass wir in so großem Wohlstand dastehen, wie wir es heute tun. Das ist wegen der großen Barmherzigkeit Gottes so, nicht wegen unserer Gerechtigkeit, aber damit sein Name in der Welt nicht verunehrt würde. Das ist schon ein Muster. Lippenbekenntnisse. Aber kein wirkliches mit offenen Armen annehmen. Infolgedessen sagen die Menschen, aber die Kirche hat doch die Gerechtigkeit angenommen. Und sie predigen doch Gerechtigkeit aus dem Glauben. Aber geht es dabei um eine Zustimmung, ohne es wirklich zu tun? Warum hörten die Erquickungen nach den Erweckungen von 1888, 1901 und 1903 auf? Gott war sehr geduldig mit dieser Kirche. Das Buch Jeremia liefert eine Antwort. Werfen wir einfach einen Blick darauf. Jeremia Kapitel 3. Und er spricht, wenn ein Mann seine Frau verstößt und sie ihn verlässt und einen anderen Mann zu eigen wird, darf er wieder zu ihr zurückkehren? Würde nicht ein solches Land dadurch entweiht? Du aber hast mit vielen Liebhabern gehurt, doch kehre wieder zu mir zurück, spricht der Herr. Das ist eine ziemlich treffende Analogie, stimmt's? Denn wir sind die Braut Christi.
Ja.
Erhebe deine Augen zu den Höhen und schau. Wo hast du dich nicht schänden lassen? An den Wegen sitzend hast du auf sie gewartet wie ein Araber in der Wüste, und du hast das Land entweiht durch deine Hurerei und deine Bosheit. Deshalb blieben die Regenschauer aus. Das ist der Grund. Warum? Weil sie sich auf die heidnischen Nationen einließen und Gott nicht treu waren.
So ist es.
Sie brachen sozusagen das Eheversprechen. Und kein Spätregen fiel. Aber du hattest die Stirn eines Hurenweibes und wolltest dich nicht schämen. Das ist eine sehr ungeschönte Sprache. Hast du nicht eben jetzt angefangen, mir zuzurufen? Mein Vater, der Freund meiner Jugend bist du. Sollte er ewiglich grollen, für immer zürnen? Siehe, so hast du gesprochen und dabei Böses getan und es durchgesetzt. Das war die Situation im Typus. Und uns wird immer und immer wieder gesagt, dass wir den Typus noch übertreffen.
So ist es. Hier steckt noch ein anderer wichtiger Punkt. Sollte er ewig grollen, für immer zürnen?
Der Gott, dem wir dienen, ist sehr gnädig. Jeremia 3, Vers 12. Geh hin, rufe diese Worte aus gegen den Norden hin. Babylon.
Ja.
Und sprich, kehre um, Israel, du Abtrünnige, spricht der Herr. Ich will mein Angesicht nicht vor euch verdüstern. Denn ich bin gnädig, spricht der Herr, und zürne nicht ewig. Nur erkenne deine Schuld, dass du dem Herrn, deinen Gott, die Treue gebrochen hast und hierhin und dorthin zu den Fremden gelaufen bist, unter jeden grünen Baum. Aber auf meine Stimme habt ihr nicht gehört, spricht der Herr. Kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, spricht der Herr, denn ich bin euer Eheherr. Und ich will euch nehmen, einen aus jeder Stadt und zwei aus jeder Familie, und euch nach Zion bringen. Genau genommen ist es ein sehr trauriger Vers. Es hat den Anschein, dass ein Überrest des Überrests tatsächlich darauf hören wird.
Ja, der Rest steckt ja in Babylon fest.
Einer aus einer Stadt und zwei aus einer Familie, und ich will euch nach Zion bringen. Viele werden also diese Warnung nicht beachten. Und sie werden weitermachen, wie er hier sagt, sich mit den Völkern ringsumher zu prostituieren und deren Gesellschaft ihrem Ehegelöbnis vorziehen. Der Norden, Richtung Assyrien und Medien, das nördlich von Judäa lag, wohin die 10 Stämme von Tiglath-Pileser und Salmanasar weggeführt wurden. Sie zerstreuten die Nordstämme und Juda blieb noch übrig. Der Norden war auch Babylon. Die Nordstämme waren schon von den Assyrern zerstreut worden und Juda war kurz davor, von Babylon gefangen genommen zu werden. Sie sollten ins babylonische Exil gehen und ihnen wurde eine Gelegenheit gegeben, zurückzukehren oder zu bleiben, wenn sie das wollten. Luther sprach von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche. Es gab also eine buchstäbliche Anwendung und eine geistliche Anwendung.
So ist es.
Jetzt haben wir einen Überrest. Ich frage mich, ob einige der übrigen auch in babylonischer Gefangenschaft sind.
Geistlich definitiv.
Meinst du? Was war das Hauptthema der Reformation? Um sie aus dieser babylonischen Gefangenschaft herauszubringen. Werden wir die Geschichte erneut wiederholen? Das Thema damals war Gerechtigkeit aus Glauben.
So ist es.
Gerechtigkeit aus Glauben brachte die Reformation hervor. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Das trat die Reformation los. Wenn das die Reformation anfangen lassen und ein Volk aus babylonischer Gefangenschaft befreien konnte, könnte es mit uns nicht auch so geschehen?
Das muss es.
Müssen wir also die Gerechtigkeit aus Glauben wieder entdecken?
Ja.
Bei wem liegt die Kraft?
Bei Gott, bei Jesus.
Bei Jesus. Wie stellt es sich dar?
Durch das Halten der Gebote.
Okay. Wir kommen also immer auf diesen Punkt zurück. Die Frucht ist Gehorsam. Blieben die Reformer ihrer Sache treu? Das heißt, sagten sie, Gerechtigkeit aus Glauben ist das Thema und sie trennten sich von Rom? Nein, sie haben beim Konzil von Trient elendig versagt und nahmen später mit offenen Armen Babylon in der gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigung an. Sobald man einen Kompromiss eingeht, befindet man sich auf einem sehr schlüpfrigen Abhang.
Ja, erst kürzlich gab es in dieser gleichen Kirche in Trient wieder eine Unterzeichnung eines Dokuments. All diese protestantischen Denominationen mit dem Papsttum.
Richtig, es ist einfach etwas, das uns sagt, dass die Geschichte sich immer und immer wieder wiederholt. Die Lösung liegt darin, sich die Gerechtigkeit Jesu zu eigen zu machen, die sich dadurch zeigt, dass man die Gebote hält. Dort, bei diesem Konzil von Trient, als der Erzbischof von Reggio in das Konzil hineinspazierte und sagte, ihr seid keine Kirche, sondern ein Haufen Rebellen, weil ihr sagt, dass ihr an die Bibel glaubt. Aber ihr haltet den Sonntag. Was gegen euren moralischen Standard, gegen eure Bibel ist. Ihr haltet den Sonntag, der ein Gebot der katholischen Kirche ist. Deshalb seid ihr einfach Rebellen. Was machen sie daraufhin?
Nein, sie hielten den Tag weiter.
Nein, sie behielten den Sonntag bei. Anders gefragt, hatten sie die Gerechtigkeit Christi?
Nein.
Nein, denn sie zeigt sich im Halten der Gebote. Wie viele davon?
Alle.
Alle. Sie gaben es also auf? Was war schlussendlich das Resultat? Es brauchte zwar 500 Jahre, aber das Ergebnis davon war, dass sie eine gemeinsame Erklärung unterzeichneten und wieder zu Rom zurückgingen.
So ist es.
Und sie verneinten des Lammes Blut.
Ist es möglich, dass das bei den Übrigen auch passieren kann?
Es kann sicher bei einem Teil der Übrigen geschehen. Denn der Weizen und das Unkraut wachsen doch zusammen. Und babylonische Prinzipien werden akzeptabler sein als ein »So spricht der Herr«. Ich bin mir sicher, dass das passieren könnte. Kommen wir zurück zu den übrigen. Was war das Thema von 1888?
Das Gleiche.
Bringt Gott uns wieder und wieder an denselben Punkt zurück, immer und immer wieder?
Das muss er doch, denn das ist der einzige Weg, dass man schließlich gerettet werden kann.
Worum ging es in der jungen Kirche, die Christus gegründet hatte?
Gerechtigkeit.
Werke oder Gerechtigkeit aus Glauben?
Stimmt.
Es war Gerechtigkeit aus Glauben. Dann gingen sie zurück zu den Werken. Dann kam die Reformation. Worum ging es? Gerechtigkeit aus Glauben. Dann kam ein Überrest.
Ja.
Die Gebote Gottes halten und haben das Zeugnis Jesu. Und dann kam es zu dem Thema Gerechtigkeit aus Glauben. Was ist wichtiger, deine Werke, die Gebote Gottes zu halten oder Christus wirken in dir, der dich befähigt, die Gebote zu halten? Und sie sagt, nein, nein, darauf wollen wir uns nicht einlassen. Und so wurden die Regenschauer zurückgehalten und hörten auf. Das Thema war Gerechtigkeit aus Glauben. Nahmen die Führer sie 1888 an?
Nein.
Sie schrieben die stattfindende Erweckung dem Fanatismus zu. So stempelten sie das ab. Fanatismus. Könnte es wieder passieren?
Heute nennen sie es Legalismus.
Lass uns für die Gemeinde geschrieben lesen. In Bezug auf das Wirken des Geistes Gottes bei der letzten Konferenz 1893 und auf der Schule wurden mir Dinge geschrieben, die klar zeigen, dass Menschen verwirrt wurden, weil man die Segnungen nicht ins tägliche Leben umsetzte. Was Licht vom Himmel war, wurde Erregung genannt. Fanatismus. Ich werde traurig bei dem Gedanken, dass diese Dinge in diesem Licht gesehen werden. Wir sollten bedacht sein, den Heiligen Geist Gottes nicht zu betrüben, indem wir seinen Dienst als eine Art Fanatismus erklären. Wie sollten wir das Wirken des Geistes Gottes verstehen, wenn es nicht auf klare und eindeutige Weise offenbart worden wäre, nicht nur in Battle Creek, sondern auch an anderen Orten? In der Kirche damals handelten einige danach, und andere wiesen es zurück. Es ist interessant, dass die Führenden, die mit dem Ausgießen übereinstimmten, später in ihrem Glaubensleben abfielen. Ist das ein Grund, die Wahrhaftigkeit der Bewegung zu leugnen?
Nein.
Manch helles Licht wird verlöschen, stimmt's?
So ist es.
Wir können unsere Schlussfolgerungen nicht auf zukünftige Entscheidungen eines Menschen bauen. Es ist eine gefährliche Sache, die Bekundungen des Heiligen Geistes anzuzweifeln. Denn wenn dieser Handelnde angezweifelt wird, bleibt keine Kraft als Ersatz übrig, die am menschlichen Herzen wirkt. Diejenigen, die das Wirken des Heiligen Geistes menschlichen Kräften zuschreiben und dabei sagen, dass ein unangemessener und für sie untragbarer Einfluss über sie gebracht wurde, trennen ihre Seelen von der Quelle der Segnungen ab. Was immer die Sünde sein mag, wenn die Seele umkehrt und glaubt, kann die Schuld durch das versöhnende Blut Christi weggewaschen werden. Derjenige aber, der die Offenbarung des Heiligen Geistes verwirft und das Wirken Gottes für menschliche Mechanismen hält, steht in Gefahr, sich dorthin zu stellen, wo Buße und Glaube nicht zu ihm kommen werden. Es ist also sehr gefährlich zu sagen, dass das, was einige Menschen sagen und tun, weil es nicht mit ihrer Meinung harmoniert, nicht von Gott ist.
Es ist auch gefährlich, wenn einem Menschen von einem anderen gesagt wird, dass er mit der Hilfe des Heiligen Geistes nach seinem Gewissen handeln sollte, aber nur solange es in Übereinstimmung mit dem allgemeinen Narrativ ist.
Das ist eine sehr gefährliche Sache, ja. Lass uns diesen letzten Satz hier noch lesen. Der Böse wirft seinen höllischen Schatten zwischen der Seele und Gott, und das Wirken Gottes wird als Erregung und Täuschung angesehen. Das ist eine sehr gefährliche Sache. Der Geist bemüht sich vergebens, denn all die Genüge des Evangeliums ist wirkungslos, die Seele zu bezwingen und den Fehler zu korrigieren. Die Gewohnheit des Widerstehens ist so fest. Er hat das Licht so lange als Dunkelheit und Fanatismus interpretiert. Wenn sich das Wirken von Gottes Heiligen Geist noch so überragend bekunden mag, wird es für ihn doch kein Wohlgeruch des Lebens zum Leben, sondern durch seinen Unglauben ein Geruch des Todes zum Tod. Das ist im Grunde das, was du sagtest. Wenn der Geist Gottes im Widerspruch zum Narrativ eines Menschen wirkt, ist es für diese Einzelperson oder diese Organisation sehr leicht zu sagen, aber diese Leute predigen doch Fanatismus.
So ist es.
Wir sollten uns in so ein Denken nicht hineinziehen lassen. Was ist, wenn Gott versucht, etwas ins Rampenlicht zu stellen?
Ganz genau.
Und sie schütten kaltes Wasser auf dieses Feuer.
Und das jedes Mal. Und wenn man sieht, wie schaurig das ist, denn es heißt hier, die Gewohnheit des Widerstehens ist so fest.
Ja.
Sie gewöhnten sich das so an. Ich habe das auch schon früher gehört. Sei sehr auf der Hut, wenn du sofort Widerstand spürst. Denn dann musst du diesen gepflegten Widerstand für eine Weile verteidigen. Wenn ich beispielsweise sage, nein, das glaube ich nicht, dann hat man diesen Widerstand geschaffen und wird ihn verteidigen. Und es wird schwer zuzugeben, dass man falsch lag.
Manche Leute müssen schließlich Umstände halber doch zugeben, dass sie vielleicht auf der falschen Seite waren.
Ja,
das kann immer noch passieren. Wir fahren fort mit der Aussage aus Für die Gemeinde geschrieben. Wenn die Schüler unserer Schulen ihre Wettkämpfe und Fußballspielen nachgingen, wenn sie von der Frage der Vergnügungen gefesselt wurden, dann sah Satan darin seine Chance, um das Wirken des Heiligen Geistes Gottes zunichte zu machen, der doch den Menschen formen und durch ihn wirken wollte. Wenn sich der Geist Gottes bekundet, ist eine von Satans Taktiken, die Aufmerksamkeit auf etwas Weltliches abzulenken. Damals war es der Sport, der plötzlich in unseren Einrichtungen Einzug hielt. Wettbewerbssport. Und es ist unfassbar, wie das den Verstand von dem, was der Heilige Geist tat, auf solche Aktivitäten ablenkte. Satan hat viele Aktivitäten, die er an die Stelle des Wahren setzen kann.
So ist es. Und er nimmt immer etwas, was zu diesem Zeitpunkt in der Welt sehr populär ist.
Ja. Es ist sehr einfach, den Einfluss des Heiligen Geistes zu vertrödeln, ihn hinwegzureden oder herunterzuspielen. Wenn die Liebe zu Vergnügungen und der Ehrgeiz, der Erste zu sein, seine Kräfte und Fähigkeiten völlig in Anspruch nehmen, dann wird nicht Gott zum Ersten, Besten und Letzten aller Dinge gemacht. Satan hat also so viele Ablenkungen, um uns beschäftigt zu halten. Eine Erweckung wahrer Frömmigkeit unter uns ist das größte und dringendste unserer Bedürfnisse. Danach zu streben, sollte unsere wichtigste Aufgabe sein. Wir müssen uns ernsthaft darum bemühen, die Segnungen Gottes zu empfangen. Nicht etwa, weil Gott nicht bereit wäre, seinen Segen über uns auszugießen, sondern weil wir noch nicht bereit sind, ihn zu empfangen. Martin, das ist das Wichtigste, worauf wir als Volk hinarbeiten sollten. Sind wir bereit, den Spätregen zu empfangen? Glaubst du, wie wir es schon früher besprochen hatten, dass das, was jetzt in der Weltgeschichte auf globaler Ebene geschieht,
ja,
nur ein Trittstein, ein Zwischenschritt für die Endzeitereignisse war? Glaubst du, dass die letzten Ereignisse über uns kommen?
Ja.
Wenn du das glaubst, musst du dann nicht auch glauben, dass auch die Zeit für die Ausgießung des Heiligen Geistes gekommen ist?
Definitiv.
Wenn diese Zeit jetzt gekommen ist, wovor müssen wir uns hüten?
Vor all diesen Verführungen
und Ablenkungen. Eine Erweckung wahrer Frömmigkeit unter uns ist das größte und dringendste unserer Bedürfnisse. Wie erlangen wir das? Wir müssen uns die Gerechtigkeit Christi aneignen.
Durch den Glauben.
Denn in eigener Kraft werden wir es nicht erreichen. Ich kann nicht, wie Martin Luther es tat, bevor er dieses große Licht annahm, zu einer Peitsche greifen und mich in Gehorsam peitschen.
Nein.
Oder zur Buße.
Nein.
Ich muss mir die Gerechtigkeit Christi zu eigen machen. Aber wenn die Kraft des Geistes ihre Herzen berührt, werden die Gespräche nicht wirkungslos bleiben. Wenn wir in der Kraft des Heiligen Geistes die Lehren des Wortes Gottes verkündigen und dabei das notwendige Feingefühl walten lassen, werden die Besucher unserer Versammlungen eine wunderbare Erfahrung machen. Und wenn sie nach Hause gehen, einen guten Einfluss ausüben. Unsere Botschaften müssen auf die Zeiten, in denen wir leben, zugeschnitten sein.
So ist es.
Also Martin, gibt es Bestrebungen, sogar in unseren eigenen Reihen? Oder sind wir genauer, besonders in unseren eigenen Reihen, die Botschaft als eine kleine Turbulenz am Horizont zu verneinen?
Ja.
Um die Wiederkunft Christi hinauszuschieben, indem man sagt, das ist es nicht, das ist keine geistliche Angelegenheit. Das ist einfach eine momentane Gesundheitsfrage.
Und dabei die Menschen, die es sagen, als Fanatiker abzustempeln. Das Gleiche, was mit den Leuten damals passierte.
Fahren wir mit Für die Gemeinde geschrieben Band 1 fort. Die alten Bannerträger wussten, was es heißt, mit Gott im Gebet zu ringen und den Heiligen Geist zu empfangen. Aber sie werden immer weniger. Und wer soll ihren Platz einnehmen? Wo bleibt die kommende Generation? Ist sie zu Gott bekehrt? Ist uns deutlich bewusst, was im himmlischen Heiligtum vor sich geht? Oder warten wir auf eine besondere Kraft, die über die Gemeinde kommt und uns wachrüttelt? Warten wir darauf, dass sich die gesamte Gemeinde erneuert? Das wird niemals geschehen. Das ist wahrscheinlich die wichtigste Aussage unserer ganzen Folge.
Das stimmt.
Können wir eine gemeinschaftliche Erweckung in der Kirche erwarten?
Nein.
Nein. Warten wir darauf, dass sich die gesamte Gemeinde erneuert? Das wird niemals geschehen. Nun, Martin, es gibt einige in der Kirche, die verkündigen, dass die Kirche übereinstimmen muss. Sonst kann Christus nicht kommen. Dann wird er nie kommen. Anders gesagt, werden jene, die willens sind, sich die Gerechtigkeit Jesu zu eigen zu machen und die Früchte tragen,
was die Gerechtigkeit ist,
den Spätregen empfangen, und die anderen werden es Fanatismus nennen.
Darauf steuern wir zu.
Ja, darauf steuern wir zu. Wie wird unter diesen Umständen unsere Lage sein? Von innen haben wir sehr viel mehr zu befürchten als von außen. Kraft und Erfolg werden wesentlich mehr von der Gemeinde selbst behindert als von der Welt. Das ist eine sehr traurige Aussage. Wenn man diese Dinge nicht liest, wir lesen das ja auch nicht, um verurteilend zu sein. Lass uns das klarstellen. Wir lesen das nicht, um jemanden zu verurteilen. Aber wenn wir es nicht lesen, werden wir entmutigt und verwirrt. Und wir werden sagen, was sollen wir denn jetzt machen? Es hat den Anschein, dass diese Organisation das macht und wir spüren, dass unser Gewissen uns in diese Richtung treibt. Und beides steht auf Kriegsfuß zueinander. Wem gehorcht man da?
Gott.
Man muss Gott gehorchen. Man muss sich die Gerechtigkeit Christi aneignen, die sich wodurch zeigt?
Im Halten der Gebote Gottes.
Okay. Die Ungläubigen können mit Recht erwarten, dass Menschen, die sich dazu bekennen, die Gebote zu halten und den Glauben an Jesus zu haben, mehr als alle anderen die Sache, für die sie eintreten, in Ehren halten und fördern, indem sie ihr Vorbild sind.
By their godly example and their active influence the cause which they represent.
Aber wie oft wird die Wahrheit gerade durch ihre lautesten Bekenner am meisten behindert? Sie geben sich dem Unglauben hin, äußern ihre Zweifel und schätzen die Finsternis. Damit unterstützen sie böse Engel und eröffnen Wege, auf denen Satan seine Ziele erreichen kann. Von innen haben wir also sehr viel mehr zu befürchten als von außen. Nochmals. Wir müssen ein klares Urteilsvermögen haben, um zu bestimmen, ob das von Gott ist oder nicht.
Es ist so wichtig, dass du das erwähnst, denn leider werden viele dieser Dinge auf einer höheren Ebene in der Kirche passieren. Dazu braucht man dieses klare Urteilsvermögen, dass man sein Vertrauen nicht auf Menschen, sondern Gott setzt.
Man muss seinen Glauben auf Gott richten. Lass es mich nochmals wiederholen. Wir sprechen nicht über Ebenen des Gehorsams in der Kirche.
Nein.
Es ist eine individuelle Entscheidung auf jeder Ebene. Von der Führung bis zum Laien. Ich glaube nicht, dass es einen Laien in der Kirche gibt.
Nein, wir sind alle Kinder Gottes.
Wir können den Weg nicht bereiten, indem wir uns mit der Welt befreunden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir können den Weg für die Ausgießung des Spätregens nicht bereiten, indem wir uns mit der Welt befreunden. Warum? Denn das ist Feindschaft gegen Gott. Aber mit seiner Hilfe können wir den verführerischen Einfluss auf uns und andere entkräften. Als Einzelperson und als Gemeinde werden wir immer den Versuchungen dieser Macht, die rücksichtslos ihre Ziele verfolgt, ausgesetzt sein. Aber durch die Kraft Christi können wir ihnen widerstehen. Anders gesagt, ist Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott. Und sich irgendjemanden anzupassen, der gegen den Willen Gottes ist, ist eine sehr gefährliche Sache. In den Tagen Ahabs und Isabels war es, glaube ich, Obadja, der die Propheten und Priester Gottes versteckte. in Höhlen zu je 50, insgesamt 100 Menschen, während die anderen die Lehren von Ahab und Isabel predigten und das, was dem Ohr wohlgefiel. Ich befürchte, dass viele von Gottes Leuten heute in Wirklichkeit tatsächlich versteckt sind. Und ich wünschte, sie würden aus den Höhlen herauskommen und das Thema ansprechen. Ich weiß, dass Isabel tobt und sie vom Angesicht der Erde vertilgen möchte und Ahab nur allzu bereit ist, ihren Wünschen zu folgen. Aber dennoch braucht es Mut, den Kopf aus der Höhle zu stecken und zu sagen, mit Verlaub, aber es gibt einen richtigen Weg und einen falschen. Was sind Gottes Gebote? Sie sind die Mauer, die um sein Volk gebaut ist. Es darf kein Abweichen von seinen Prinzipien geben, kein Hineinbringen weltlicher politischer Prinzipien. Keine weltlichen Sitten oder Praktiken sollen für sein Volk eingeführt werden. Sie sollen Repräsentanten von Christus sein, dem sie nachfolgen. Wenn wir die Gebote Gottes halten, halten wir die Verbindung mit Gott und er ist mit uns verbunden. Das ist die Quintessenz.
So ist es. Dann haben wir Gerechtigkeit aus Glauben.
Dann hat man Gerechtigkeit durch Glauben. Lass uns ein paar Fragen stellen. Das sind keine bequemen Fragen. Auch diese Fragen sind nicht als Angriff gedacht, sondern um wach zu rütteln. Und um uns aus dieser bequemen Selbstgefälligkeit herauszureißen. Und auch weg davon, sich auf die Meinung eines anderen zu verlassen. Denn wir müssen unsere eigene Meinung bilden.
Mit Hilfe des Heiligen Geistes.
Richtig. Wenn es nicht den Heiligen Geist enthält, dann ist ein anderer Geist dabei. So einfach ist das.
Ja.
Wieder muss die Bibel und der Geist der Weissagung die Grundlage sein, aufgrund derer Entscheidungen getroffen werden, stimmt's?
Ja.
Wir fragen uns jetzt eines. Ist die Kirche seit 1888, 1901 und 1903, als dieser Geist so bestrebt war, ausgegossen zu werden und schließlich zurückgenommen wurde, ist die Kirche seitdem umgekehrt? Haben wir als Volk irgendetwas vom oben Genannten getan? Haben wir das getan, worüber wir gesprochen haben? Haben wir als Volk deshalb die Botschaft von der Gerechtigkeit aus Glauben mit offenen Armen aufgenommen? Wir beanspruchen schon, dass wir das haben. Ja, mit Lippenbekenntnis schon. Aber wie manifestiert es sich?
Man muss die Früchte sehen.
Ja, wir müssen den Gehorsam sehen, richtig? Sie beanspruchen schon, dass sie es annahmen. Aber ob es so ist, sollte sich in Gehorsam gegenüber allen Geboten äußern. Nein, mehr als das. Alle Vorschriften Christi. Hätten sie sie angenommen, würden sie nicht das Folgende tun. Sie wären nicht in der ökumenischen Bewegung verwickelt, was von Gott strikt verboten ist. Ist das keine deutliche Aussage?
Deutlich.
Okay, lass uns fair sein. Ist die ganze Kirche in die Ökumene verwickelt?
Nein.
Sind alle Leiter darin verwickelt?
Nein.
Sind viele der Leiter in die Ökumene verwickelt?
Ja.
Wurden viele von ihnen an Instituten ausgebildet, wo sie aus babylonischen Brunnen tranken?
Ja.
Okay. Und sind sie einflussreich, was ihre Stimme betrifft?
Leider sehr einflussreich.
Aber sie tragen nicht die Frucht der Gerechtigkeit, denn Gott hat verboten, woran sie beteiligt sind. Also muss man das schon mit einbeziehen. Kürzlich gab es ein Treffen in dieser Kirche in Trient. Der katholische Priester Cristiano Bettega begrüßt die Teilnehmer mit folgenden Worten. Unsere Kirchen haben schon einen Pfad der Begegnung beschritten, einen Pfad gegenseitiger Anerkennung, auch einen Pfad heilender Wunden. Wunden, die die Geschichte beibrachte und deren Konsequenzen wir heute immer noch an vielen Trennungen sehen. Eine Reise, bei der die Schönheit des Brüder- und Schwesternseins beständig wiederentdeckt wird, sogar jenseits der Trennung zwischen den Kirchen der orthodoxen Tradition, der protestantischen Tradition oder der katholischen Tradition. Es besteht kein Zweifel, dass Vertreter mit dieser ökumenischen Bewegung schon in Verbindung stehen. Und einige unserer Leute sind sogar innerhalb dieser ökumenischen Bewegung in entscheidenden Positionen. Sogar stellvertretende Vorsitzende einiger dieser Bewegungen. Und das ist höchst problematisch, denn wir haben verschiedene Weltanschauungen, die aufeinanderprallen. Eine davon wird ein Tier mit einem Malzeichen genannt und man sollte damit nicht in Verbindung stehen, sonst wird man von dessen Plagen empfangen. Kommt aus hier heraus. Und hier hat man eine andere Bewegung, die versucht, uns zu integrieren. Das ist keine Frucht gemäß der Gerechtigkeit.
Nein.
Denn uns wurde in Letters and Manuscripts klar gesagt, die Welt soll nicht unser Kriterium sein. Wir sollen uns nicht den Gottlosen anschließen und ihres Geistes teilhaftig werden, denn sie werden das Herz von Gott weg und hin zur Anbetung falscher Götter führen. Die standhafte Seele, fest im Glauben, kann viel Gutes bewirken. Derjenige kann denen Segnungen im höchsten Grad weitergeben, mit denen er in Verbindung steht, denn das Gesetz Gottes ist in seinem Herzen. Aber wir können uns nicht willentlich mit jenen verbinden, die auf dem Gesetz Gottes herumtrampeln und unseren Glauben dabei rein und unbefleckt bewahren. Martin, trampeln Sie auf dem Gesetz Gottes herum?
Ja, und es greift auf etwas anderes über.
Sie sagen ja, aber doch nur das vierte Gebot. Das ist doch das Gesetz. Bricht man eines, bricht man alle. Wir werden den Geist einfangen und nur wenn wir uns nicht von ihnen trennen, werden wir am Ende mit ihnen in Bündel gebunden werden und ihr Schicksal teilen. Genau das sagt auch Offenbarung 18 und warnt davor. Es ist also ein sehr trauriger Stand der Dinge, dass es bestimmte Geisteshaltungen in unseren Reihen gibt, die nicht mit diesen Prinzipien übereinstimmen und deshalb verursacht das in der Kirche Spaltungen.
Ja.
Man kann dagegen aktiv ankämpfen oder man kann sich entscheiden, es zu ignorieren. Ich frage mich, was für eine Autorität eine Institution ausüben kann, wenn sie nicht mit den Prinzipien der Gerechtigkeit übereinstimmt. Darf man es wagen, sich deren Empfehlungen zu eigen zu machen, ohne sie selbst nachzuprüfen?
Nein, das ist sehr gefährlich und wird deinem Gewissen schaden.
Ja. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass viele der sogenannten christlichen Führer in der Welt auch Mitglieder bei Geheimgesellschaften und besonders bei den Freimaurern sind. Und Gott hat uns gewarnt, dass wir uns nicht mit diesen Leuten verbinden sollten, was in einem Zitat von Jesaja Verschwörung genannt wird. Und dann lesen wir im Buch Evangelism, es gibt diejenigen, die fragen, ob es für Christen richtig ist, zu den Freimaurern oder anderen Geheimgesellschaften zu gehören. Lasst all diese über die gerade zitierten Schriftstellen nachdenken. Wenn wir überhaupt Christen sind, müssen wir überall Christen sein und müssen nachdenken und den uns gegebenen Rat beachten, der uns gemäß des Standards von Gottes Wort zu Christen macht. Ich kann nicht an einem Tisch in einem ökumenischen Gremium sitzen und genau wissen, dass viele von den Mitgliedern dort ebenfalls Mitglieder bei Geheimgesellschaften sind. Satan wird seine Werkzeuge gebrauchen, um teuflische Kunstgriffe auszuführen, um die Heiligen Gottes zu überwältigen. So wie er in vergangenen Zeiten die römische Macht benutzte, um den Fortgang des Protestantismus zu stoppen. Lasst uns nur das Fettgedruckte lesen. Die böse Verschwörung kann nur in den Kurs vorankommen, den Jesus ihnen vorgezeichnet hat. Jeder ihrer Fortschritte bringt die Heiligen Gottes dem großen weißen Thron und der erfolgreichen Beendigung ihres Krieges näher. Die Verschwörung des Bösen wird schlussendlich zerstört, denn der Prophet sagt, denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscharen, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Martin, wir haben so klare Anweisungen.
Das erinnert mich an etwas aus dem Disclaimer am Anfang. Nämlich Weizen und Unkraut. Wer bindet am Ende das Unkraut zu Bündeln, damit es verbrannt wird? Es ist Jesus, die Engel, und Gott wird sie verbrennen. Wir sollen nichts dergleichen tun.
Nein, das ist nicht unser Job, aber wir müssen uns ihre Frucht ansehen. Der zweite Punkt, um herauszufinden, ob wir uns Gerechtigkeit aus Glauben zu eigen gemacht haben, ist folgender. Sie würden keine Spiritualität des Ignatius annehmen, indem sie spirituelle Formation oder eine Theologie der Emerging Church oder von Willow Creek oder auch die neue Theologie einführen. Finden wir das in unseren Reihen?
Oh ja, es ist weit verbreitet.
Also gibt es in der Körperschaft Beweise, dass man sich die Gerechtigkeit Jesu nicht so eigen gemacht hat? Denn warum sollte man an Brunnen und bei Systemen trinken, die kein Wasser halten, stimmt's? Wir müssen das jetzt nicht im Detail ansehen, wie die Kirche an so vielen Orten die Spiritualität von Ignatius eingeführt hat, vor allem an unseren Hochschulen. Oder auch die Theologie der Emerging Church oder von Willow Creek, die sogar an manchen unserer Einrichtungen als Kurs unterrichtet wird. Oder die neue Theologie. Die mit dem Verlagswesen zu tun haben, sollten Männer mit bewährten Prinzipien sein. Männer, die täglich auf Gott schauen. Männer, die die Tatsache gründlich gelernt haben, dass ewige Wachsamkeit ihr einziges Mittel der Sicherheit ist. Tatsächlich ist der einzige sichere Kurs, den jeder verfolgen soll, in Übereinstimmung mit den Prinzipien des Evangeliums zu arbeiten und es nicht zulassen, dass sie wegen irgendetwas davon abweichen. Wir können keine weltlichen Techniken predigen, wenn wir die persönliche Verbindung mit Jesus Christus haben müssen und dabei die Gerechtigkeit Jesu in unsere Seele aufnehmen. Würde der Leib oder Teile von ihm Abtreibung billigen?
Kann er nicht, sonst qualifiziert er sich nicht dazu, die Übrigen zu sein.
Es widerspricht den Geboten. Es zeigt sich im Halten aller Gebote. Zion sprach, der Herr hat mich verlassen und der Herrscher hat mich vergessen. Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht entbarmt über ihren leiblichen Sohn? Selbst wenn sie ihn vergessen sollte, ich will dich nicht vergessen. Siehe, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet, der Herr der Herrscharen hat gesagt. Denn wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an. Er spricht hier zur Gemeinde. Aber so wie es zur Zeit Israels, Ahabs und Anhänger von Isabel in der Kirche gab, so haben auch wir heute ähnliche Situationen.
Es ist auch wichtig, sich zu erinnern, wo Ahab und Isabel in der Hierarchie Israels saßen.
Ja, sie waren an der Spitze. Der vierte Punkt. Sie würden den Geist der Weissagung nicht wirkungslos machen, noch würden sie ihn in ihren Artikeln oder Büchern widersprechen, noch würden sie sich seiner schämen oder sich schämen, ihn zu verteilen. Noch würden sie ihn verstümmeln, indem sie ihn verschlanken, genderneutral machen und die Bibelzitate mit den römischen Manuskripten austauschen. Das würde einfach nicht passieren.
Nein.
Das ist das Ergebnis höherer Kritik. Es gibt Leute, die ständig ihre Stimme gegen andere erheben, die ein klares Zeugnis predigen. Sie sagen, wie kannst du nur einen Brief vom Geist der Weissagung nehmen oder ihn auch nur Geist der Weissagung nennen? Das ist sektenhaft.
Sektenhaft.
Das ist kultisch. Und wie kannst du jedem Wort im Wort Gottes glauben? Das muss durch unsere moderne Erkenntnis gefiltert werden.
Sie sagen, wenn du sagst, dass das Wort Gottes irrtumslos ist, dann kannst du kein Bibelgelehrter sein.
Nein, du musst ein Gelehrter von einem unserer großartigen Institute in der Welt sein, um zu verstehen, dass man der Bibel nicht völlig vertrauen kann. Martin, gab es Versuche, den Geist der Weissagung wirkungslos zu machen?
Ja.
Viele, richtig. Oder ihn zu verdrehen? Oder aus ihm das herauszulesen, was man herauslesen möchte, wenn dort nicht steht, was man herauslesen möchte?
Oder ihn zu verwässern, damit er nicht so streng ist?
Oder fünftens, sie würden die Vereinigung von Staat und Kirche nicht billigen, um Beschlüsse gegen das Gewissen durchzusetzen. Sie können nicht in einem Satz sagen, dass sie die Entscheidungsfreiheit ehren und im nächsten, dass du das tun sollst, was der Staat fordert und was gegen dein Gewissen ist, stimmt's?
Korrekt.
Nein, man würde zu diesem Punkt streng neutral bleiben. Wenn man aber eine Position einnimmt, die Kirche und Staat angleicht, ganz egal in welcher Eigenschaft, wenn es einmal zum Mahlzeichen des Tieres kommt, wird das sehr betont werden. Denn der Staat wird sagen, das, was wir tun, ist für das Gemeinwohl, für den Klimawandel. Und wir müssen dem Diktat des Staates gehorchen. Denn es ist das Richtige, so zu handeln. Du kannst das nicht machen.
Das geht nicht. Du kannst auch nicht damit argumentieren, ja, aber das ist ein internationales Gesetz. Also machen wir doch lieber, auch wenn es kein nationales Gesetz ist, aber internationales Gesetz, dann bringt man Kirche und Staat
Richtig.
Zusammen.
Und sobald man anfängt, Kirche und Staat zusammenzubringen, Dann stellt man sich in eine Reihe mit dem Bildnis des Tieres. Die Pflicht der Kirche ist es, Menschen davor zu warnen, doch aus dieser Lage herauszukommen und sich nicht diesen Weltanschauungen anzugleichen. Lass es mich noch einmal wiederholen. Das ist kein Angriff auf die Kirche. Das ist eine Beobachtung. Es gibt in unserer Kirche Elemente, die, wie es Punkt 6 hier ausdrückt, wünschen, das Gewissen zu zwingen oder ihm zu diktieren. Unter dem Mäntelchen, deine Gewissensfreiheit zu akzeptieren und dir trotzdem zu sagen und sogar Gewalt zu nutzen und anzuwenden, um es dich genau in ihrem Licht sehen zu lassen. Das ist eine sehr gefährliche Sache. Jesus fragte, wem wollen wir das Reich Gottes vergleichen und durch welches Gleichnis wollen wir es abbilden? Die Reiche der Welt konnte er nicht als Beispiel nehmen und auch in der menschlichen Gesellschaft fand er nichts Vergleichbares. Irdische Königreiche herrschen durch die Überlegenheit ihrer bewaffneten Macht, aber aus Christi Reich ist jede weltliche Waffe, jedes Mittel des Zwanges verbannt. Wenn diese Frucht nicht da ist, dann ist das ein Beweis, dass die Gerechtigkeit Christi zurückgewiesen wurde.
Und sie werden berauscht von der Macht.
Das ist eine sehr gefährliche Sache, sobald man einmal denkt, dass man über jemand anderen herrschen kann und ihrem Gewissen an ihre Stelle diktieren kann.
Auch wenn du denkst, dass du es für Gott tust. Nein, so soll es nicht sein.
Ja, sie denken, die tun Gott einen Dienst.
Ich meine, man kann Nebukadnezar als Beispiel nehmen. Als er ein Gesetz machte, dass der Gott Daniels der einzige Gott ist und ihm gehorcht werden muss, das ist auch falsch.
Das ist ebenso falsch. Die Menschen haben Entscheidungsfreiheit. Man kann das Pendel nicht von einem Extrem zum anderen schwingen lassen. Es ist interessant, als Jones damals 1888 die Sache der Adventisten verteidigte, als der Gesetzentwurf von Blair verabschiedet werden sollte, sagte Senator Blair zu ihm, Haha, aber wenn der Spieß umgedreht wäre und wir ein Sabbatgesetz machen würden, würden Sie das schon verteidigen, stimmt's? Dann würden Sie schon sagen, dass das eine wunderbare Idee wäre. Jones antwortete, absolut nicht, wir wären genauso verhemmt dagegen, wie wir gegen Ihr vorgeschlagenes Sonntagsgesetz sind.
So ist es und so sollte es sein.
So sollte es sein. Sie sollten neutral sein, wenn es zu Gewissensentscheidungen kommt. Es gibt keinen Grund oder Rechtfertigung für Zwang. Der siebte Punkt fragt, ob die Kirche lieber die Pharmazie der Welt und die medizinischen Ratschläge der Welt anstatt Gottes Ratschlag mit offenen Armen annimmt.
Nein, kann man nicht.
Das ist keine Frucht, die mit der Gerechtigkeit Christi übereinstimmt. Und wir haben sehr klare Richtlinien zu diesem Thema. Hier ist ein offener Brief vom 7. Juni 2021 von Raymond Obomsawen an die Kirchenleitung. Wir sprachen das letzte Mal darüber, was mit Raymond Obomsawen passierte. Dr. Obomsawen starb plötzlich und seine Symptome waren sehr schwer. Es gibt einige, die glauben, dass nicht alles, was da herauskam, seine Richtigkeit hat. Wie schon gesagt, gab es keine Autopsie. Und sogar die Blutproben wurden vernichtet, damit man nichts damit machen konnte. Aber das ist ein sehr weiser Brief, den er hier schrieb. Der Mann hat eine großartige Arbeit im Weinberg Gottes geleistet. Lass uns lesen, was er schrieb. Ratschläge an alle gewählten Leiter und Abteilungsleiter der Generalkonferenz der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten und der Nordamerikanischen Division. Ich schreibe hinsichtlich einer äußerst ernstlichen Krise, in die die organisatorische Leitung der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten und die Glieder weltweit unerwartet geraten ist. Obwohl wir einer großen Gefahr gegenüberstehen, treffen wir auch auf eine großartige Gelegenheit. Es ist alles eine Frage der Wahl. Um uns richtig orientieren zu können, lasst uns zuerst sorgfältig über die höchst lehrreiche Geschichte der Kirche nachdenken. Ungefähr 1912 reiste eine kleine Abordnung der SDA-Konferenzleitung mit dem Zug von Südkalifornien nach St. Helena. Ihre Mission? Sie sollten der Botin des Herrn in Elmshaven erklären, warum es nun für notwendig erachtet wurde, dass das neu gegründete College medizinischer Evangelisten offiziell mit der American Medical Association zusammengeschlossen werden sollte. Als Antwort auf ihren sorgfältig zusammengestellten Vorschlag vertrat und verteidigte Ellen White ganz unmissverständlich Gottes eindeutigen, wiederholten Ratschlag, dass wir als Gotteskirche nicht einmal mit einem Faden mit den Einrichtungen und Organisationen dieser gefallenen Welt verbunden sein sollten, dessen Leiter Gott weder kennen noch sein Gesetz ehren. Sie fuhr fort, die vielen ungewollten Gefahren und Fallgruben aufzuzählen, die aus einem Kompromiss bei einer so entscheidenden Sache für uns als Gottesvolk entstehen würden. Es war Gottes Absicht, dass CME der Welt das fortschrittlichste Gesundheitssystem zeigen sollte und anhand dieses Beispiels die medizinischen Praktiken der Welt verändern sollte. Die Brüder gingen schwer enttäuscht und kehrten in den Süden zurück. Nach einigen Monaten unternahmen die gleichen Leiter eine zweite Reise mit unveränderter Mission nach Elmshaven. Gottes Botin bekräftigte ihre Position sogar noch nachdrücklicher. Schließlich hatten die gleichen Führer die Kühnheit, wenn auch nach einer viel längeren Wartezeit, eine dritte Reise mit dem gleichen Vorhaben in den Norden nach Elmshaven anzutreten. Als Ellen Whites Mitarbeiter sie über deren Ankunft und Absichten informierte, weigerte sie sich, sie zu treffen oder mit ihnen zu sprechen. Auf ihrem Heimweg nahm sie deutlich erleichtert ihr Schweigen als Zustimmung. Zumindest hat sie diesmal nicht Nein gesagt. So kam es, dass das CME kurz darauf unter die Schirmherrschaft des AMA-Gremiums zu medizinischer Ausbildung kam. Ich möchte nicht alle negativen Auswirkungen dieses tragischen Schritts ansprechen, sondern nur ein paar Punkte aufgreifen. Dann spricht er einige Aspekte an. Wir sollten keinerlei weltliche Verbindungen haben. Inzwischen haben wir Verbindungen und deshalb sind wir unter Druck, uns weltlichen Meinungen und medizinischen Meinungen anzupassen. Wir hätten nie in dieser Lage sein sollen. Es widerspricht dem Willen Gottes und widerspricht der Gerechtigkeit aus Glauben.
Ja, es ist beängstigend, wie es anfing. Einfach durch ein Verdrehen der Worte, um dem Genüge zu tun, was man verteidigen möchte.
Punkt 8. Sie würden nicht so in höherer Kritik und Quellenkritik schwelgen, bis das Wort Gottes sich selbst widerspricht und den Geist der Weissagung verneint. Ich denke, dazu müssen wir nicht allzu viel sagen. Was ist mit dem Infragestellen der Zeugnisse? Wenn euch Menschen begegnen, die Zeugnisse infrage stellen, Fehler darin finden und versuchen, andere gegen die Zeugnisse einzunehmen, so könnt ihr sicher sein, dass Gott nicht durch sie wirkt. Hier wirkt ein anderer Geist. Gerade jene, die unüberlegt und unvorsichtig leben, hegen Zweifel und Unglauben. Sie sind sich schmerzlich der Tatsache bewusst, dass ihr Lebenswandel einer Prüfung durch den Geist Gottes nicht standhalten würde, ob er nun durch die Bibel oder durch die Zeugnisse seines Heiligen Geistes, die sie zur Bibel hinführen wollen, zu ihnen spräche. Anstatt nun jedoch bei sich selbst zu beginnen und sich an den reinen Grundsätzen des Evangeliums zu orientieren, suchen sie nach Fehlern und verurteilen ausgerechnet das Mittel, das Gott gewählt hat, um sein Volk auf den Tag des Herrn vorzubereiten. Wir können keine gemeinschaftliche Annahme der Gerechtigkeit aus Glauben erwarten. Aber auf allen Ebenen wird es Einzelpersonen geben, die sie annehmen werden. In diesen letzten Tagen wurden uns eine Fülle von Erkenntnis geschenkt. Mag ich am Leben bleiben oder nicht? Meine Schriften werden immer reden und sie werden weiter wirken, solange die Zeit währt. Meine Schriften werden im Büro in Aktenordnern aufbewahrt. Auch wenn ich nicht mehr lebe, wird Leben in den Worten sein, die der Herr mir gab, und sie werden zu den Menschen sprechen. Martin, wenn wir uns nun entscheiden, dem Befehl des Geistes Gottes zu folgen und am Gesetz und am Zeugnis festhalten,
Amen.
Dann werden wir fähig sein, bei denen zu stehen, die den Spätregen empfangen. Das müssen wir als Volk tun. Ich danke Gott für die Zusicherung seiner Liebe und dafür, dass er mich täglich führt und leitet. Das Schreiben nimmt mich völlig in Anspruch. Von früh bis spät bin ich damit beschäftigt, niederzuschreiben, was der Herr mir offenbart. Meine Aufgabe ist es, Menschen vorzubereiten, sodass sie am Tag des Herrn bestehen können. Darum geht es. Betrachten wir Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, wie sie sich vor aller Welt entfalten, mit kritischem Blick? Beachten wir die Warnungen, die uns zuteil werden? Sorgen wir uns vorrangig darum, dass wir geläutert, geheiligt und dem Herrn immer ähnlicher werden? Diese Erfahrung müssen alle machen, die sich der Gemeinschaft von Gläubigen anschließen, die sich im Blut des Lammes gewaschen haben und von ihrer Schuld befreit worden sind. Sie werden mit der Gerechtigkeit Christi bekleidet. Sein Name wird auf ihre Stirn geschrieben und sie leben voller Freude in der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Christus hat die Namen seiner Nachfolger in seine Handflächen geschrieben. Er wird nie das Interesse an auch nur einem Menschen verlieren, der sich ganz auf ihn verlässt. Martin, lass uns langsam zum Ende kommen. Wir werden nur die hervorgehobenen Abschnitte lesen. Wahres Glück kann man nur finden, wenn man Gott gegenüber richtig handelt. Wir haben so wunderbare Ratschläge. Wenn wir es beachten und zu Gott sagen, Herr, in meiner eigenen Stärke kann ich das nicht, aber bewirke in mir die Hoffnung der Herrlichkeit, komm herein und reinige den Tempel der Seele. Bring mich in Übereinstimmung mit deinem Willen.
Deine Haltung, wie du Dinge in deinem Leben loswerden willst, entscheidet darüber, wie Gott dir helfen kann.
Ja, es muss eine Haltung sein, bei der man sich seinem Willen unterstellt.
Wenn ich das, was ich habe, verteidigen will, lasse ich nicht Gott wirken.
Ja, das sagt sie. Nie sind den Menschen klarere Zeugnisse übermittelt worden als die, die ich in letzter Zeit niedergeschrieben habe. Gott trägt mir auf, unsere Gemeinde eindringlich darauf hinzuweisen, wie wichtig es ist, die Zeugnisse sorgfältig zu studieren. Beginnt jetzt damit, dann werden diese Botschaften weiter wirken, egal, ob ich weiterarbeiten darf oder zur Ruhe gelegt werde, bis Jesus kommt. Sie sind doch mit einer Absicht gegeben worden, nicht damit sie ignoriert werden sollten. Nichts in den Zeugnissen darf ignoriert werden. Nichts wird seine Gültigkeit verlieren. Dennoch sind der richtige Zeitpunkt und der richtige Ort wichtig. Nichts darf zur Unzeit getan werden. Manche Dinge müssen zurückgehalten werden, weil bestimmte Personen die gegebene Erkenntnis missbrauchen würden. Jeder Buchstabe, jedes i-Tüpfelchen ist wichtig und muss zur richtigen Zeit weitergegeben werden. Jedes i-Tüpfelchen und jeder Buchstabe, sagt die Bibel nicht das Gleiche über das Gesetz?
Ja, es ist die gleiche Situation. Nicht ein Buchstabe, noch ein i-Tüpfelchen wird vom Gesetz weggenommen. Noch kann man einen Buchstaben oder ein i-Tüpfelchen vom Geist der Weissagung wegnehmen.
Also diese Herren und diese Menschen, die sich gegen das aufstellen, was im Geist der Weissagung geschrieben ist und es an den Rand drängen.
Und sagen, dass es sektenhaft ist.
Kultisch.
Und sagen, dass es sektenhaft ist. Sie befinden sich auf einem sehr schlüpfrigen Abhang. Mögen es Gelehrte sein, sie mögen sogar an den großen Universitäten der Welt studiert haben. Aber sie sind nicht clever als ein So spricht der Herr. Nun, Martin, wie machen wir uns die Gerechtigkeit Christi zu eigen? Und wie wissen wir, dass wir sie uns zu eigen gemacht haben?
Wir machen sie uns durch die Hilfe Jesu und des Heiligen Geistes zu eigen. Und wir wissen es, wenn wir die Gebote halten.
Alle Gebote. Das, was er uns anvertraut hat, entweder im Wort Gottes oder im Geist der Weissagung, ist die Wegbeschreibung. Und jedes Abweichen davon stimmt nicht mit dem Geist Gottes überein. Möge Gott uns Weisheit geben, seiner Sache treu zu bleiben. Sie wurde dieser Kirche gegeben. Sie ist sein Augapfel. Aber nicht jeder möchte da mitgehen. Das soll Gottes Problem sein.
Ja.
Und nicht das meinige oder das deinige.
Ja, und sei nicht entmutigt, wenn du das siehst.
Richtig, lass uns beten. Vater im Himmel, wir leben in so ernsten Zeiten und wir erhalten Informationen, die sich so widersprechen, für oder gegen gewisse Dinge. Nur durch den Geist Gottes wird es uns möglich sein, in den letzten Tagen zu bestehen. Herr, mach uns zu Werkzeugen, die den Spätregen empfangen und den lauten Ruf geben, denn bald wirst du mit den Wolken des Himmels wiederkommen, und dann wird diese Sache für immer entschieden sein. Hilf uns dabei. In Jesu Namen. Amen.
Amen.